Herzlich willkommen zum Podcast des Büros für Filmangelegenheiten. Wir sprechen heute über das Verleihgeschäft. Was macht eigentlich ein Filmverleih bzw. ein Filmverleiher? Dazu habe ich mir passenderweise einen Filmverleiher eingeladen, der mir dazu erzählen kann, was die Tätigkeit ist. Hallo Christos.
Hallo Petra, hallo. Freue mich.
Christos Akrivoulis hat den Verleih Missing Films. Zuallererst gucke ich mal nach, was war denn eigentlich die Definition in der Wikipedia. Macht man als erstes, wenn man nicht weiß, was es ist. Man guckt in der Wikipedia nach und da steht drin über Filmverleih. Ein Filmverleih ist ein Distributor von Kinofilmen, beliefert also Kinos mit Filmkopien oder Datenträgern und stellt damit ein wichtiges Bindeglied zwischen der Produktion des Films durch eine Produktionsgesellschaft und dem Konsum in den Kinos dar. Okay, also ist es irgendwas dazwischen?
Es ist dazwischen.
Genau, und es gibt es schon sehr, sehr lange. Also nicht ganz so lange wie Filme und das Kino selbst. Am Anfang lief das noch ein bisschen anders, aber schon so 1902, 3, 4, 5 gab es die ersten Verleiher und in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts, also ab 1910, gab es auch schon so richtige Monopolkämpfe und so weiter. Ich habe da ein bisschen nachgeguckt, ganz spannend, was da schon so stattfand. Es gibt ja gar nicht so viele Verleiher in Deutschland. Also es gibt sehr, sehr viele Kinos. Es gibt ziemlich viele Produktionsfirmen. Aber Verleiher gibt es deutlich weniger.
Naja, es gibt, ich glaube, genug Verleih.
Ich habe nicht gesagt, es gibt zu wenige. Aber es gab einen Grund, dass du mal deinen gegründet hast. Der ist jetzt auch schon über 10 Jahre alt.
Ja, ich habe 2007 einen Verleih gegründet. Also
erzähl mal, genau, was mich interessiert ist, bevor du gegründet hast, was dich dazu bewogen hat, was ist denn deine Geschichte? Also wie wird jemand in dem Beispiel du, wie wird jemand zum Verleiher? Also was hast du vorher gemacht? Wo kommst du her? Was waren so deine Erfahrungen? Wo hattest du gearbeitet? Was hattest du mitgekriegt? Weil das führte ja am Schluss dazu, dass du diese Entscheidung getroffen hast, ich möchte einen Filmverleih gründen, es braucht sowas, es fehlt sowas. Also was hattest du vorher so für Erfahrungen gemacht?
Also in die Branche, meine Tätigkeit war im Filmfestivalsbereich. Mhm. Ich habe bei Max Sofels Preis 10 Jahre lang Programme mitgemacht.
Das ist das Festival in Saarbrücken, vor allen Dingen für
Nachwuchsregisseure. Und da war natürlich meine größte Erfahrung in diesem Bereich, also Nachwuchsregisseure. Und was war gut, Filmfestival zu arbeiten, war, dass du nur über die Qualität des Films arbeitest und nicht über die Kommerzialität von einem Film, nicht über die kommerziellen Erfolg von einem Film sprichst. Ich erinnere mich, dass ich habe einmal einen Film von Bruno Dumont gezeigt, von dem französischen Regisseur, 29 Palms, und am Ende des Films war der Kinosaal leer, aber es war für mich wie ein Erfolg, dass der Film hat etwas provoziert. Ich war nicht enttäuscht, dass die Leute weggegangen sind. Ich finde es spannend, dass ein Film etwas provoziert. Und das ist eine andere Welt, natürlich, als was ich heute mache. Also bedeutet, ich habe im Filmfestivals gearbeitet, auch in Italien. Und dann, ich wollte unbedingt, auch wenn ich liebe Filmfestivals, ich wollte einfach etwas mehr, pragmatisch machen. Ich wollte gerne sehen, wie ein Film weiterlebt. Es war traurig, im Festival bestimmte gute Filme zu sehen, die danach einfach in einen Keller gelandet sind, weil ich spreche von den 90er Jahren, waren noch 500 mm Kopie und man konnte bestimmte Filme nie mehr sehen. Das gleiche passiert zum Beispiel, weil du Kurzfilme liebst, mit den Kurzfilmen. Die Kurzfilme haben ein kurzes Leben, leider. Aber auch lange Filme. Es gibt viele Filme, die in Deutschland produziert oder in der Welt produziert sind, werden und doch nicht ein Weg Richtung Zuschauer erreichen. Und das war ein bisschen die Situation. Dann habe ich angefangen zu arbeiten mit einer Verleiherin, eine tolle Frau, Heidrun Pocius von Ventura Film. Ihre Konzepte haben mir gut gefallen. Sie hat besondere Filme ausgewählt, Filme mit mehr feministisch vielleicht in der Zeit. Und wir haben ganz gut zusammengearbeitet. Ich habe viel von dieser Frau gelernt. Dann 2000, ich war immer in vielen Festivals, in Deutschland in Hof, ich war in München, ich war Berlinale natürlich. Oder,
ich möchte noch mal kurz, ich unterbreche dich mal kurz, das wissen vielleicht auch viele nicht. Also Filmfestivals sind Orte, wo Filme gezeigt werden, die nicht direkt fürs Kino produziert werden. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ja so im Großen und Ganzen dieser Arthouse-Bereich, wo Filme produziert werden, die nicht ganz klar als Blockbuster ins Kino kommen. Das ist halt ein komplett getrennter Bereich. Ne? Den gibt es auch, wo Produktionen gemacht werden, von großen Studios in der Regel, große Produktionen. Die sieht man in der Regel nicht auf Festivals.
Nee, zum Beispiel, wenn wir ein praktisches Beispiel machen, ein Film von Til Schweiger, normalerweise wird nicht ins Festival gezeigt. Aber es gibt natürlich die große A-Festival. A-Festival bedeutet Berlinale, Cannes, Venedig zum Beispiel. Sie bekommen auch große kommerzielle Filme, aber normalerweise sind internationale große kommerzielle Filme, wo der Schauspieler ist sehr bekannt. Wir reden von, keine Ahnung, Film, ich weiß nicht, Madonna, ihr erster Film ist auch in Berlinale gelaufen. Oder Filme mit Johnny Depp oder andere große Schauspieler. Also es gibt sicher auch kommerzielle Filme in Festivals, aber diese Filme gehören für eine Marketing-Konzept von das Festival. Das Festival braucht eine Resonanz, eine Presseresonanz und eine Zuschauerresonanz, weil die Zuschauer bringen auch Geld natürlich. Und deswegen, diese großen Festivals brauchen große Filme. Aber daneben sind alle anderen Sektionen, sind alle andere die Gruppe von Filmen, die eine bestimmte Kriterium erreichen haben. Zum Beispiel Max Sofels Preis ist für Nachwuchsregisseuren spezialisiert. Das bedeutet nur erste und zweite Film. Dann gibt es andere Festivals, die sind nur für Dokumentarfilme. Dann Festivals, die nur für experimentelle Filme und so weiter. In Deutschland, wir reden von Deutschland, gibt es zum Beispiel eine große Präsenz von Nachwuchsregisseuren, weil es gibt viele Filmhochschulen und dann, weil es gibt Programme von ZDF zum Beispiel, die Nachwuchsregisseure unterstützen. Sie geben Geld für Nachwuchsfilme.
Das kleine Fernsehspiel ist so ein Beispiel. Ne?
Genau. Und das bedeutet, dass es gibt eine große Produktion von Nachwuchsregisseuren. Es ist natürlich spannender als Festival, weil du entdeckst viele Leute. Viele gute Leute oder aber viele von diesen Regisseuren danach machen nie mehr einen zweiten Film oder nicht mehr einen dritten Film. Mhm. Es ist leider ein Problem. Heutzutage, es gibt viele Forderungen für Produktion, viel weniger für zum Beispiel Verleiharbeit und weiter. Aber das reden wir danach.
Genau, dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Wir sind noch bei deiner Geschichte.
Ja, und dann, wie gesagt, also für mich war wichtiger, ein Film in einem Festival verschwindet manchmal. Also wenn wir reden natürlich für kleine Festival, in diesem Fall, in meinem Fall Nachwuchsfestival. Und ich habe mich gefragt, was passiert mit diesem Regisseur, was passiert mit der anderen. Und dann, ich habe... Wenn ich etwas liebe, ich will gerne ein bisschen, ich liebe diese Künstlerunterstützer oder Künstler betreuen fast. Und deswegen Es ist ein, bei mir passiert, mit, als ich war bei diesem neuen Verleih angestellt, ich habe einen Film über die Berlinale gesehen und der Film hat mir sehr gut gefallen. Der Kameramann war Jürgen Jürges, ein Kameramann, der mit Fassbinder gearbeitet hat zum Beispiel. Der Regisseur war sein erster Film, Christian Moritz Müller. Vier Fenster heißt der Film. Das war ein Film, ein bisschen sperrig, aber sehr theatralisch. Und er hat mich erst den ersten Fassbinder erinnert. Und der Film hat tolle Resonanz an die Berlinale bekommen, aber ja, dann habe ich nichts mehr von dem Film gehört. Ein Jahr später, ich treffe jetzt zufällig den Regisseur wieder und er erzählt mir, dass keine Verleih wollte den Film haben. Ich war gerade seit weniger Monaten in diesem neuen Verleih angestellt und ich habe sofort bei meiner Chefin den Film
angepriesen.
Und sie hat den Film gesehen und sie hat gesagt, ja, ist ein schöner Film, aber schwer. Es ist ein Film nicht für Publikum, also nicht für normale Kinopublikum, es ist mehr für Festivals. Weil man muss auch sagen, dass heutzutage Filme für Festivals ist auch ein Begriff. Also das sind nicht nur Filme für Kino. Viele Filme werden produziert und werden nur ein Festivalleben haben. Wenn man denkt, dass in Deutschland im Moment gibt es 80 Filmfestivals. Und bedeutet, ein Film, wenn er läuft schon in 6 Festivals, hat schon eine gute Karriere gehabt. Auch weil die Zuschauerzahl im Festival sind natürlich mehr als ein normaler Kinozuschauer, weil sind große Seele und weiter und weiter. Also, zurück an diesen Film, 4 Fenster. Der Regisseur, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe gedacht, ein guter Film muss ins Kino kommen. Der Film war für Kino gedacht. Und der Regisseur hat mir erzählt, ja, mein Produzent ist auch enttäuscht. Wir haben 3 35 mm Kopien im Keller. Wir haben 200 Plakate schon gedruckt. Wir haben Postkarten gedruckt. Und der Film ist da, niemand kann den Film sehen. Und dann meine Chefin, von ehemalige Chefin, hat mir gesagt, machst du allein, nimmst du dir diese Material, die 35 mm Kopie, die Plakate, du musst kein Geld ausgeben, du musst nur deine Arbeit investieren und versuchst den Film allein ins Kino zu bringen. Ich hatte darüber mit meinem besten Freund gesprochen und er hat gesagt, ja, machen wir einen Verleih. Und wir haben diese Firma gegründet, Missing Films. Das Wort Missing hat auch eine Verbindung mit diesem Gefühl, man muss bestimmte Filme retten, suchen, finden und wieder ins Kino bringen. Und da war unser erster Film 4 Fenster. Wir haben tolle Presse bekommen und nicht so viele Kino. Natürlich, der Film war nicht so einfach. Und meine Erfahrung war auch nicht so groß. Aber der Regisseur danach hat weitergearbeitet, hat einen zweiten Film gemacht, er hat Theater gemacht. Ich finde trotzdem war es sehr schön. Aber für mich war wichtiger der zweite Film, weil eine junge Regisseurin mit ihrem ersten Werk hat mir geschrieben, Julia von Heinz. Ihr erster Film war Was am Ende zählt. Sie hat mir den Film gezeigt. Ich habe gedacht, naja, der Film ist eine kommerzielle Film, ist ein Film für Kino, aber sie braucht einen großen Verleih. Für mich war es sehr wichtig, die Künstler zu unterstützen. Ich wollte nicht unbedingt einen Film haben und danach mit dem Film nur in 2 Säle laufen. Ich habe gesagt, der Film kann auch in 30 Säle, kann gut funktionieren. Und ich habe an die Regisseurin gesagt, sprich mit einem anderen Verleih, sie haben sicher Lust, weil der Film ist echt gut. Und sie hat gesagt, ja, ich habe mit einigen gesprochen, aber sie wollte den Film nicht haben. Aber du hast den Mut, diese andere Film, du hast den Mut gehabt, diese andere Film ins Kino zu bringen, diese 4 Fenster. Vielleicht hast du den Mut, auch meinen Film ins Kino zu bringen. Ich habe gesagt, naja, in deinem Fall ist kein großer Mut, weil der Film ist perfekt für Kino. Der andere war ein bisschen mehr sperrig, war ein bisschen kompliziert. Und dann habe ich gedacht, okay, machen wir das. Und wir haben den Film ins Kino gebracht und dank dieser Kinobewertung hat der Film den Deutschen Filmpreis gewonnen und die Karriere von Julia von Heinz ist gestartet und der letzte Film war letztes Jahr 2020 im Wettbewerb in Venedig und das war dieses Jahr der Beitrag von Deutschland für den ausländischen Oscar. Das hat leider nicht war nicht in die enge Auswahl leider, aber es war super toll für ihre Karriere.
Das ist total spannend. Dadurch, dass wir jetzt schon auf einige Jahre zurückblicken, hat sich da auch schon diese Entwicklung ergeben, von der du natürlich am Anfang gar nichts ahnen konntest. Aber da komme ich vielleicht später nochmal drauf, denn das interessiert mich ja schon, dieses Gespür und diese Überzeugung, das finde ich ja total interessant, das zu haben. Zunächst würde mich mal interessieren, wie das so technisch abläuft. Also du hast von deinem ersten Film erzählt, du standest also da mit, muss man auch noch dazu sagen, heutzutage ist das ja alles sehr, sehr kompakt und vielleicht nur über Datenleitungen überhaupt noch vorstellbar, wie ein Film an einen Ort kommt. Aber damals waren das riesige Kisten, die auch schwer waren, mit großen Rollen von 35 mm Material. Das heißt, du hattest also drei von diesen Riesenkisten mit dem Film und hast dann angefangen, ich weiß nicht, Kinos in Deutschland anzurufen ihnen das dann war, das so vorzuschlagen und ihnen zu beschreiben, wie toll der Film ist.
Klar, also es habe ja so, jetzt ist alles theoretisch auf Material zu schicken, ist praktischer und billiger und einfacher. Aber in der Zeit war natürlich teurer. Aber es habe ja so, denn Arbeit funktioniert so, man muss einfach den Film entdecken. Man kann den Film in einem Festival entdecken oder man kann ein Angebot bekommen. Zum Beispiel, ich habe von Julia von Eins ihre Filme als DVD bekommen mit einem Brief und habe ich zu Hause gesehen und da habe ich die Möglichkeit gehabt, mit dem Film zu konfrontieren und zu überlegen, ob der Film bei uns passt oder nicht. Und so funktioniert. Also, dass du erst musst du den Film finden. Danach gibt es den Aspekt, wo du mit der Produzenten oder der Rechteinhaber versuchst du zu handeln, um den Film zu bekommen. Normalerweise man kann den Film kaufen, man zahlt eine Mindestgarantie, aber ein guter Produzent und ein guter Verkäufer versucht erst zu verstehen, ob der Verleih ist der passende Verleih für den Film. Weil es hat keinen Sinn, dass man gibt einen kleinen Film von einer jungen Studentin von der Filmhochschule an einen großen Verleih, der vielleicht, wenn der Film hat keine bekannten Namen, wird der Film einfach nur in ein Repertoire nehmen und nichts für den Film machen. Das Gegenteil, ein Film mit einem großen Star kann vielleicht bei einem kleinen Verleih nicht die gute, das Geld, ein kleiner Verleih hat nicht die Kraft, den Film bombastisch rauszubringen. Mhm. Also man muss immer ein bisschen schätzen, dann gibt es die Thematik, welche passende, also ich habe zum Beispiel nur einmal einen Kinderfilm in Verleih genommen und da habe ich bemerkt, es ist schwer, einen Kinderfilm ins Kino zu bringen und ich bin nicht vielleicht geeignet, weil man braucht für einen Kinderfilm eine andere Struktur, man muss anders denken, man muss anders arbeiten. Und das ist der Grund, warum man muss einfach ein bisschen einen Film schätzen. Ein guter Film bedeutet nicht unbedingt, dass es passt bei dir in deinem Verleih, in deiner Arbeit. Deswegen, ich sage, einige Produzenten und einige Weltvertriebe oder Rechteinhaber von den Filmen, verkaufen die Filme nur an den Verleih, der mehr Geld gibt als Mindestgarantie. Und das ist manchmal ein doofer, großer Fehler, weil natürlich sie bekommen in dem Moment, keine Ahnung, 10.000 Euro, aber danach sie werden den Film nicht mehr im Kino sehen oder nie irgendwo. Und das ist einfach traurig. Also ich habe mittlerweile 120 Filme im Verleih in 14 Jahren. Und ich habe versucht immer zu erklären, dass ich habe viel Respekt für den Film als Kunstwerk und natürlich daneben auch an der Künstler, bedeutet an der Regisseur. Es ist wichtiger für mich, dass wenn ich kaufe einen Film, dass der Film korrekt ins Kino kommt und auch, dass der Regisseur eine Chance für seine Entwicklung, seine Karriere bekommt. Ich konnte nicht in die Nacht schlafen, wenn ich einen Film nehme und ich nicht das Beste für diesen Film gebe. Und das ist, ich finde, meine Idee. Und deswegen, ich bin auch stolz, dass einige junge Regisseure noch heute sage, dass dank unserer Arbeit und meiner Arbeit oder von meinen Kollegen sie ihre Karriere gemacht haben. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
Ja. Du sagtest die Rechteinhaber. Das ist ja auch nicht, nicht immer die Produktionsfirma. Manchmal kommen die Regisseurinnen oder Regisseure einzeln auf dich zu. Manchmal ist es eine Produktionsfirma. Dann gibt es noch einen Weltvertrieb. Was ist genau ein Weltvertrieb? Warum braucht man die?
Also ein Film, zum Beispiel von einer Filmhochschule, die Rechte sind von der Filmhochschule. Ein Film, ein Regisseur, der mit seiner kleinen Kamera dreht einen Film zu Hause mit seiner Oma und zwei Freunden.
Ich weiß gar nicht, warum mir das bekannt vorkommt.
Reden wir natürlich von Axel Ranisch und Dicke Mädchen. In dem Fall war der Film, war Regie, Produzent, Kameramann, er hat alles gemacht. Und deswegen, er hatte alle Rechte von dem Film. Natürlich, er war schlau genug, dass die Musikrechte waren, hatte die Musikrechte geklärt, er hat alles geschafft, dass er alle Rechte hatte. Und deswegen, er war der Einzige, der konnte mit dem Film etwas machen. Das war, sagen wir so, der einfachste Fall. Aber wenn ein Film zum Beispiel groß ist, der Produzent oder der Rechteinhaber, der konnte der Regisseur, der Produzent, die Filmhochschule, sucht jemand, der verkauft den Film, weil sie es schaffen nicht selber zu verkaufen. Also nicht immer, also einige Produzenten gehen allein oder einige Filmhochschule, sie kontaktieren selber die Verleih oder die Verleih kontaktieren den Regisseur oder den Produzenten, wenn sie eine Verbindung haben oder sie kennen. Aber viele andere suchen einen Weltvertrieb, bedeutet einen internationalen Verkäufer, der diese als Arbeit macht, er bringt Filme, er verkauft Filme. Und dieser Weltvertrieb sucht in jedem Land der Verkäufer, der Käufer und der Verleih. Oder wenn der Verleih nicht das machen kann, weil sie finden keinen Verleih, der Film landet vielleicht in einem Fernsehen oder landet vielleicht in einem Video on Demand oder nur im Festival. Es gibt auch Weltvertriebe, die mit den Filmen nur Festivalsarbeit machen, weil keine Verleih wollte die Filme haben. Also, die Arbeit von einem Weltvertrieb ist noch anders. Mich interessiert diese Verleiharbeit, weil ich kann natürlich in deutschsprachigen Ländern den Film übernehmen. Also ich nehme die Rechte von dem Film, aber ich mache einen Vertrag, bedeutet mit der Rechteinhaber. Der Rechteinhaber, wie gesagt, kann ein Produzent, ein Regisseur, eine Filmhochschule, ist egal wem. Und dann der Vertrag natürlich muss man mit bestimmten Regeln schließen. Normalerweise man sucht eine Zeit von zwischen 7 und 10 Jahren, weil man muss versuchen, dass durch diese 7 Jahre und diese 10 Jahre die Kosten, dass der Verleih hat, weil der Verleih macht mit seinem eigenen Risiko, bringt den Film ins Kino. Wenn der Verleih hat einen Fehler gemacht und er hat einen falschen Film gewählt, der nicht läuft oder wo er nicht mit wem er kann nicht arbeiten, der Verleih verliert Geld. Und das ist natürlich bedeutet, man braucht ein bisschen Zeit, dass der Verleiher vielleicht schafft, durch andere Formate das Geld wieder zu bekommen. Andere Format, warum? Weil denn das Leben von einem Kinofilm funktioniert so, der Film läuft nach den Festivals, da läuft ins Kino. Nach dem Kino läuft, kommt das DVD raus und manchmal gleichzeitig oder kurz danach auch im Fernsehen oder als Video on Demand, also online. Das ist das Leben von einem normalen Film. Dann, wie gesagt, es gibt Ausnahmen und weiter. Aber für einen Verleih ist immer ein großes Risiko. Und ich muss sagen, natürlich als kleinerer Verleih, ich bin Vorsitzender und ich versuche nicht viel mehr zu machen, was ich kann. Bedeutet, ich werde nie sagen, okay, ich frage an Freunde 10.000 Euro, weil ich bin sicher, dass dieser Film im Kino gut funktioniert und dann bringe ich den Film ins Kino und dann klappt nicht und dann habe ich Schulden und weiter. Ich versuche Vorsitzender zu sein, weil natürlich habe auch Angst, dass meine Firma pleite geht. Deswegen, wenn ich in einen Film glaube, ich laufe hinter dem Film, aber immer bis an eine bestimmte Grenze. Ich sage einfach, wenn der Verkäufer fragt zu viel Geld und ich kann mir das nicht erlauben, ich werde einfach sagen, schade, wir verpassen diese Chance, diese Zusammenarbeit.
Ah, stelle ich mir gar nicht so einfach vor, denn wenn du von dem Film mal wirklich begeistert bist, und das ist ja das, was dich antreibt, dass du dann diese Grenze auch tatsächlich hast.
Aber ich mache das.
Aha, ja, ist das
also
schon oft?
Andere Verleiher, weiß ich, das haben manchmal, ein paar Verleiher sind auch in Pleite gegangen, sie haben Insolvenz gehabt, weil sie haben zu viel Geld in eine Firma, in Filme investiert oder und dann hat es nicht geklappt. Nee, aber zum Beispiel, wollen wir mit Beispielen sprechen.
Sehr gern.
Der Film The Cake Maker, der Kuchenbacher von Ofir Greizer, ein israelischer Regisseur, der in Berlin lebt, ist eine deutsche-israelische Koproduktion. Ich hatte den Film gesehen, ein erstes Mal in Carlo Vivari. Ich war begeistert von dem Film. Aber der Weltvertrieb, ein großer Weltvertrieb, französischer, wollte unbedingt große Verleih haben. Mhm. Und fette Geld. Der Film hat eine schwule Thematik und diese schwule Thematik hat bestimmte große Verleih ein bisschen unsicher gemacht, weil leider noch heute man denkt, naja, schwule Film oder nicht schwule Film, das ist falsch. Ein Film ist gut oder schlecht oder nicht gut. Basta, aber das ist ein anderes Thema. Und am Ende gab es nur zwei Verleihen, die unbedingt den Film wollten. Die wollten auch Geld geben, kaufen mit Geld und sie haben gesagt, aber sind Verleih, die arbeiten nur mit schwulem Publikum. Bedeutet, sie haben ihr Zielpublikum, sie suchen nur dieses Zielpublikum. Der Film wäre vielleicht mit einer schönen Cover, vielleicht erotische Cover, einfach danach in eine schwule Buchhandlung gelandet und basta. Ich habe dank meiner Arbeit in den letzten Jahren geschafft, an den Weltvertrieb zu zeigen, was ich bis jetzt gemacht habe. Auch mit schwulen Filmen. Also Filme mit schwulen Thematik, die nicht unbedingt nur für schwule Publikum auf den Markt gekommen sind. Mhm. Wir haben, und das war für den, der Weltvertrieb hat gedacht, okay, Wir versuchen diese Zusammenarbeit. Sie haben mich nicht gekannt und sie sind total happy jetzt. Sie bieten mir jede Woche einen neuen Film, weil der Film war ein riesiger Erfolg und das war mein erfolgreichster Film ins Kino. Und weil ich habe den Film geliebt und wir haben echt viel zusammen viel gearbeitet, für den Film gearbeitet und es ist sehr, sehr gut gelaufen. Und du hast recht, wenn ich einen Film liebe, ich bleibe dahinter, ich bin wie ein Hund mit seinen Knochen, ich bleibe da und ich warte, dass ich versuche, das zu bekommen. Aber es ist nicht so einfach. Also tatsächlich, manchmal Geld ist ein gutes Argument.
Auf jeden Fall. Passiert das denn oft oder ist es schon oft vorgekommen, dass du wirklich dann zurückziehen musstest, weil das aus finanziellen Gründen nicht ging?
Ja, auch jetzt vor kurzem ist es passiert. Wir haben einen wunderschönen griechischen Film gesehen, eine tolle Weltvertrieb. Wir haben lange Gespräche gehabt. Der Film ist ein Film, der viele Preise schon gewonnen hat. Und ja, wir konnten nicht anbieten, was ein anderer Verleih bieten wollte. Wir denken, dass immer noch, dass der Film bei uns passt besser, aber leider der Weltvertrieb hat etwas anderes entschieden. Es passiert, leider.
Ich stelle mir das total schwierig vor, um einen Film zu verhandeln. Also Verhandlung ist ja eine knallharte Sache, ne? Sind es jetzt 5.000 oder 10.000 oder so? Also die Summe ist ja irgendwie so ganz konkret, aber ein Film als Kunstwerk und gleichzeitig als etwas, das an ein Publikum verkauft werden muss, ist ja sowas Abstraktes.
Hey, warum ist abstrakt? Also,
weil man es so schwer vorher schätzen kann. Also so ein Verfolg und so ein wie viel spielt der ein und mit welchen Summen gehe ich da hantieren?
Ja, wenn du kaufst eine französische Komödie wie Monsieur Claude. Du weißt ganz genau, das gibt es ein Publikum, der will den Film sehen, weil Komödie funktioniert, weil Französisch funktioniert und weiter, man muss eine, rechnen, wie viel Geld kostet ja den Film, weil du musst natürlich synchronisieren. Mhm. Du hast, jeder Film hat einen anderen Weg. Ein Film wie Monsieur Claude muss synchronisiert werden, weil sonst du erreichst nicht die, genug Zuschauer, um deine Kosten zu decken.
Ja.
Dazu kommt auch natürlich Filmforderung, Verleihforderung. Du bekommst auch Unterstützung, finanzielle Unterstützung von die, entweder regional, zum Beispiel in Berlin von Medienbord oder in Düsseldorf von NRW Stiftung und so weiter. Und dann es gibt die Deutschlandforderung, das ist FFV oder BKM. Also bedeutet, du kannst Unterstützung bekommen, du musst einfach klären, zeigen, was hast du vor mit dem Film. Und natürlich diese, insbesondere die regionale Forderungen, versuchen zu unterstützen Filme, wo ein kommerzieller Aspekt da ist. Bedeutet, ein Film, der sicher gut laufen wird, die fordern und sagen, okay, wir geben dir das Geld sowieso, du zahlst uns zurück, weil das Geld ist nur ein Darlehen. Du zahlst Popo zurück, wenn du das Geld zurückbekommst.
Wenn du es wieder einspielst durch das
Popo. Wenn das schafft nicht, die Forderung hat auch eine Investition, falsch den Film geschätzt, hat dir Geld gegeben und du wirst nicht das Geld zurückgeben, bedeutet, sie verlieren ihr Geld. Aber es ist natürlich auch da, ist ein anderes Thema, die können wir nicht wahrscheinlich jetzt besprechen, diese Institutionen mussten theoretisch auch Kunst unterstützen, auch Filme, die nicht unbedingt kommerziell sind. Weil sonst, klar, werden wir weiter nur französische Komödie unterstützen. Ich spreche französische Komödie, die deutsche Koproduktion haben, weil natürlich, wenn sie Verleihforderungen bekommen, müssen ein Teil von deutschem Geld in die Produktion haben. Sonst geht es nicht.
Okay, das musst du nochmal genauer erklären. Es gibt eine Verleihförderung, also Förderung explizit für die Arbeit des Verleihers, also für das Synchronisieren, für die Werbung, für die ganze Arbeit, die du eben hast, was nach der Produktion stattfindet, die auch gefördert sein kann. Aber nicht muss. Genau. Ja. Und wie sind da die Bedingungen und die Zusammenhänge?
Das musste also ein deutscher Film sein. Mhm. Du kannst nicht, ich habe zum Beispiel meine Verleih italienische Filme. Ich kann keine Verleihforderung in Deutschland bekommen, weil es ist nicht mit deutschem Geld produziert. Mhm. Aber zum Beispiel der Film The Cake Maker, leider der an deutschen Teil war so niedrig, dass ich konnte keine Verleihforderung bekommen.
Okay, es muss auch noch genug deutsches Geld drin sein.
Genau, nicht 50%, ich glaube, das muss 30% sein, mindestens von dem gesamten Budget.
Okay, aber auch dann ist es erstmal nur eine Voraussetzung, aber die Förderinstitution entscheidet dann nochmal, ob sie
den Verleih fördern. Ja, du musst einen Antrag stellen mit deinem ganzen Verleihkonzept, Marketingkonzept und alles, was du machen willst und mit was willst du das Geld benutzen, für was willst du das Geld benutzen und dann, es gibt eine Jury, die die verschiedenen Projekte schätzt und dann bekommst du entweder die Summe, die du angefragt hast, oder weniger. Das ist und das ist natürlich für Arthouse-Verleih sehr, sehr wichtig, diese Unterstützung zu bekommen.
Ja,
und das ist, was wir machen. Aber zum Beispiel in dem Fall, dass aber ich sage, es ist ein kompliziertes Thema, diese von Produktionsforderung, Verleihforderung, weil es gibt mittlerweile in Deutschland fast ein System, dass die Verleihforderung bekommst du nur, wenn der Film in die gleiche Firma Produktionsforderung bekommen hat. Bedeutet, wenn der Film ist nicht von Medienbord produziert. Mit dem Board ist für Berlin und Brandenburg zuständig. Ich habe meinen Sitz in Berlin und der Film ist nicht hier produziert, aber es ist ein deutscher Film. Ich werde einen Antrag stellen, sie werden 99% mir nicht das Geld geben.
Also trotzdem ist ein deutscher Film. Ja, das trotzdem. War dann für die deutschen Filme
und auch
Filme
wenn der Film kommerziell ist oder ein Film, der funktionieren kann und weit, sie werden mir nicht das Geld geben, weil sie haben Interesse, dass die Filme, die sie selber produziert haben, ins Kino kommen. Weil sie werden auch die Verleih, dass die Summe, die sie für die Verleihforderung auf die Seite gestellt haben, sie werden lieber für ihre eigenen Filme so geben.
Okay, weil der Topf nicht unbegrenzt ist, beschränken die sich quasi auf.
Ja, aber es
so.
Sei wir so,
ist nicht offiziell.
Nee, ist nicht offiziell.
Okay, aber es ist die Erfahrung eines Verleihers.
Von vielen Verleihern. Aber BKM zum Beispiel kann ein bisschen anders, arbeitet mehr über Kunstprojekte, deswegen, auch wenn ein Film ist nicht in, irgendwo finanziert, bekommt Unterstützung, kann Unterstützung bekommen. So.
BKM ist FFH. Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien und damit genau die Filmförderung FFH.
Aber wie gesagt, es ist ein Thema, das ist so groß und so breit, dass es jetzt vielleicht zu.
Genau, das machen wir vielleicht auch nochmal extra zum Thema Filmförderung. Aber es ist für dich natürlich ein ganz wichtiger Teil. Das heißt, du musst wissen, wo du hingehen kannst, wer eventuell was fördert und musst das ja auch wissen, weil die Summen, die da zu kriegen sind, spielen ja für deine Entscheidung, ob du den Film übernehmen, also
nein,
kaufen kannst.
Nein, du kannst, erst musst du, du musst einen Vertrag haben mit dem Film.
Das heißt, du musst eigentlich schon den Film gekauft haben, bevor du weißt, ob du Förderung
kriegst.
Sonst kannst
du keinen Antrag stellen,
Okay, das ist natürlich dann jetzt auch eher so eine Erhöhung des Risikos, ne?
Ja, natürlich, weil es ist nicht jetzt, wenn du das über das Thema redest, kann ich dir sagen oder erzählen, dass bestimmte Verleih werden nicht so bekommen manchmal Stress, weil sie arbeiten in dieser Form. Wenn sie keine Verleihforderung bekommen, nachdem sie den Film gekauft haben, sie werden den Film einfach versuchen, entweder nichts ins Kino zu bringen oder einfach zurückzugeben. Und für meine, für meine Moral ist das unverschämt. Und deswegen, es ist schon passiert, dass ich habe keine Verleihforderung für bestimmte Filme bekommen. Und habe ich trotzdem gesagt, okay, der Film muss trotzdem ins Kino kommen. Und bedeutet, man muss mit mehr Stress, mit weniger Geld, mit Kreativität, mit Doppelarbeiten, aber es war für mich sehr wichtig. Ich mache ein Beispiel, jetzt vorletztes Jahr, ich hatte diesen Film, diesen Dokumentarfilm Chichinette. Die Geschichte ist eine deutsche Produktion, erster Dokumentarfilm von einer jungen Regisseurin, Nicola Alice Hens. Der Film erzählt von einer 100-jährigen Dame, Frau, Franzosin, die während des Zweiten Weltkriegs die französische Armee unterstützt hat und sie ist als Spionin nach Deutschland gekommen, weil sie konnte auch Deutsch sprechen und sie hat Informationen bekommen, wo die Nazis waren, wie kann sie bestimmte Leute retten und sie hat viele Juden geholfen und weiter und weiter. Das ist ein spannender Dokumentarfilm, voller Leidenschaft. Der Film war von Medienbord produziert und von RBB. Also ich habe den Antrag gemacht für Verleihforderung bei Medienbord. Die Antwort war, nein, wir finden, dass der Film hat keine große Chance ins Kino. Sie haben den Film nicht gefordert. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Wir haben danach einen Antrag bei BKM und sie haben uns zugesagt. Und wir haben Gott sei Dank dieses Geld bekommen und der Film ist ins Kino gelaufen, total gut, Festivals. Der Film läuft noch als Video on Demand und weiter. Alle fragen nach dem Film, auch für die Schule als Unterrichtsmaterial. Und das merkt man, dass diese Gremium von diesen Institutionen nicht immer einen richtigen Blick haben oder nicht alles sehr korrekt entscheiden.
Ja, offensichtlich nicht. Nochmal zurück zur Reihenfolge des Films. Du hast verhandelt, du hast ihn eingekauft, du hast ihn synchronisiert, wenn es notwendig war.
Also ich mit meinem Verleih habe ich eine Auswahl gemacht. Meine Filme laufen nur original mit Untertitel. Bedeutet, ich will keine Synchronisation. Aber manchmal passiert, dass der Produzent, weil der Produzent hat den Film mit Fernsehgeld auch koproduziert, ich bekomme manchmal eine 35mm oder eine, Entschuldigung, nicht 35, eine Kopie, ein Film, her. Ich bin ein bisschen analog geblieben, ein Film mit deutschen Untertiteln oder synchronisiert. Und deswegen biete ich an die Kinos beide Fassungen. Aber ich sage von meiner Erfahrung, die Zuschauer, die meine Filme schauen, wollen lieber den Original mit Untertiteln sehen. Es ist natürlich anders, wenn du eine Komödie mit, keine Ahnung, mit einer Bekannten, mit Schauspieler hast und das kommt der Film vielleicht in CineStar oder CineMax, da musst du mehr kommerziell denken und natürlich die Synchronisation sehr wichtig ist. Also bedeutet, der Film habe ich gekauft, ist bei mir. Meine Arbeit beginnt, dass ich muss Plakate, also Materialien vorbereiten. Bedeutet, wie wird ein Plakat von dem Film sein, ein Trailer zu schneiden. Alles, was wir brauchen, um den Film auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig muss man Pressearbeit schon starten. Es bedeutet, man braucht normalerweise eine Presseagentur, die den Film unterstützt, zum Kinostart unterstützt. Und manchmal mache ich auch allein. Und wenn zu wenig Budget ist und man kontaktiert, man vorbereitet eine Presse, eine Pressematerial, die wir an die Journalisten schicken. Und dann, das passiert immer 2-3 Monate vor dem Kinostart. Und noch gleichzeitig, wenn du hast den Kinostart vor dir, musst du mindestens 2 Monate vor, mindestens, schon die Kino kontaktieren. Bedeutet, rund die Mail und dann an die Kino, an die einzelnen Kino anrufen. Und klar, meine Strategie ist immer zu starten mit die großen Städte, weil die Presse erzählt lieber über einen Film, der in München, Köln, Berlin, Leipzig, Frankfurt läuft und nicht ein Film, der nur in die Provinz startet.
Genau, das ist noch wichtig. Das ist ja so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, ein Relikt auch noch aus der Zeit von 35mm Kopien. Man hatte nicht unbegrenzt Kopien. Du konntest nicht jedem Kino, das den Film zeigen wollte, auch eine Kopie geben, sondern du musst dich irgendwie entscheiden, oder?
Ja, es gab es vorher mit 35 etwas anderes, weil du musst es planen, bedeutet, du hast gesagt, okay, ich starte mit dem Film mit 20 Kopien, 35, weil jede Kopie hat gekostet 1500 Euro oder mehr. Und danach, klar, wenn eine riesige Anfrage kommt, kannst du noch Kopie drucken, also vorbereiten, bedeutet, kannst du mehr. Aber es gab die erste Woche, musst du versuchen, 20 Kopien zu platzieren, die 20 Kino, und du musst denken, dass die Kino in den Zeit haben immer eine Kopie, einen Film für 2 Wochen ungefähr behalten. Bedeutet, nach 2 Wochen kann die Kopie an den zweiten Kino laufen. Was passiert, wenn der Film gut läuft in dieser ersten Woche, die anderen Kinos schauen die Zahlen und dann bestellen den Film. Aber es ist schon passiert, dass ein Film ist gestartet mit 20 Kopien und dann am Ende waren nur 5 in der dritten Woche weiter und die anderen 15 Kopien sind einfach nach Hause zurückgekommen und dann sind einfach unsere Keller blockiert. Aber jetzt ist natürlich alles geändert. Ein Film kann starten mit 5 Kopien, aber kann auch starten mit 100 Kopien und für den Verleiher ist die Preisunterschied nicht so groß.
Was ist dein Format im Moment? Was verleihst du? Also was ist physisch? Oder ist überhaupt noch was physisch?
Also Kino, also fast alle Kino in Deutschland spielen DCP. Das ist ein Format digital, der hat eine hohe Qualität. Das kein Computer schauen. Also ein normaler Computer kann nicht dieses Format schauen, bedeutet, man kann nicht den Film auf einem eigenen Computer auf dem Fernsehen schauen. Man kann nur durch einen bestimmten Server im Kinosaal zeigen. Es ist eine Qualität, aber es gibt natürlich daneben anderes Format, weil zum Beispiel es gibt kleine Kino, die haben eine erste Saal, sie haben drei Säle, die Hauptsaal ist im DCP-Format und dann es gibt die kleinere Saale mit nur 20 Plätzen, wo sie spielen nur Blu-ray. Und dann, ich muss mich vorbereiten, dass einige Verleih wollen nur DCP, keine Blu-ray. Aber ich finde nicht schlecht, ich unterstütze auch Blu-ray. Es gibt Volkshochschulen, die haben ihre eigene kleine Kinosaal und sie spielen nur Blu-ray. Und das ist, warum nicht, also für unsere Filme. Aber ich habe im Fall zum Beispiel jetzt einen fantastisch verrückten Hamburger Regisseur mit seinem zweiten Film, der heißt Gasman. Er hat den Film auf 35 gedreht, weil er ist ein großer Fan von 35mm. Und wir starten den Film irgendwann, wenn das möglich ist, mit DCP und mit 35mm.
Yay.
Und das ist schon interessant. Es gibt Kino, die das noch haben, die diese Chance noch haben. Ich spreche von kommunalen Kinos fast immer oder Filmmuseen oder einige kleine Kino. In Berlin zum Beispiel, es gibt das Kino Lichtblick, das Kino Bundesplatz Kino, Krokodil, Arsenal natürlich, und die noch 35mm Projektor haben.
Die haben sie einfach quasi stehen lassen, nicht ausgebaut und haben die digitale Projektion mit dazu gebaut, wenn es platzmäßig ging. Und sie wussten, dass sie immer mal wieder gerade alte Sachen spielen, ne, wo es halt nur
die Programmkinos kennen oft Kopie von die Deutsche Kinemathek oder von anderen Filmmuseen spielen, insbesondere für Retrospektive oder etwas anderes. Und natürlich viele von diesen Filmen sind nur analog, sind noch nicht digitalisiert. Ja. Deswegen wenn ein Kino solche Programm machen will, muss eine 35mm Kopie noch haben.
Genau, und dann in der Regel zwei Projektoren, weil man muss ja immer mit dem Überblenden. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben, aber das ist vor allen Dingen auch eine Platzfrage. Also Kinos haben ja deswegen auch wirklich große Räume hinter den Sälen, weil da diese Maschinen auch stehen oder eben früher standen. Womit verdienst du am Ende das meiste Geld?
Also, das Geld kommt für einen Filmverleih von der Eintrittskarte. Also es ist so, dass die Eintrittskarte, keine Ahnung, 9 Euro für einen normalen Arthouse-Film, wird geteilt zwischen den Kinobetreibern, also das Kino und der Verleih. Bedeutet, es gibt verschiedene Prozente. Wenn der Film ist ganz neu, kannst du 45% als Verleiher bekommen oder auch 50%. Wenn der Film ist ein bisschen älter, der Verleih macht Rabattpreis. Bedeutet, der Verleiher bekommt vielleicht, keine Ahnung, 38%, ne, von den Ticket. Und dann, klar, das ist das Geld, das kommt bei dem Verleih. Und danach jeden 6 Monate oder jedes Jahr, jeden Vertrag ist anders, der Verleiher macht eine Abrechnung mit der Rechteinhaber des Films, der ursprüngliche Rechteinhaber. Weil, klar, der Verleiher muss einen Teil von dir, einen Namen an den Rechteinhaber geben. Es kann sein, dass der Film ist gefloppt und der Verleiher verdient kein Geld, aber auch der Rechteinhaber bekommt kein Geld. Bedeutet, alle bekommen kein Geld. Auch der Kinobetreiber. Wenn der Film gut läuft, alle sind sehr happy, weil es gibt Geld für alle.
Das heißt, zuerst muss die Kinobetreiberin mit dir abrechnen und sagen, in dieser Woche waren am Montag 50 Leute da und am Dienstag 70 und davon waren 13 ermäßigt und so weiter. Denn das spielt ja eine Rolle dafür.
Es ist ein Formular und diese Abrechnung ist immer Woche pro Woche. Und
Kinowoche tatsächlich, also Donnerstag bis Donnerstag.
Donnerstag bis Mittwoch,
genau.
Ja. Aber natürlich, ein Film kann auch nur einen Tag laufen, natürlich. Zum Beispiel Dokumentarfilme leider laufen immer fast nie 7 Tage in einer Woche. Sie laufen vielleicht 4, 5 Tage oder weniger. Und klar, er muss mit mir erst die erste Abrechnung machen und dann ich kann am Ende nach 6 Monaten oder ein Jahr alle meine ganze Aktivität mit den Produzenten oder mit den Rechteinhaber abrechnen.
Also das heißt, du hast auch noch einen ziemlich großen Anteil Zettelwirtschaft oder Buchhaltungs- oder Dokumentationsarbeit.
Ja, du brauchst eine extra Person. Es ist eine riesige Arbeit, die Buchhaltung. Es ist eine große, große Arbeit. Ich muss auch sagen, was hast du vorher gesagt, es gibt weniger Verleiher. Tatsächlich, die Verleiharbeit ist eine Arbeit, der sehr wichtig ist, aber das wird im Endeffekt finanziell nicht immer lohnen. Ein Produzent kann vielleicht schneller Geld bekommen als ein Verleiher. Der Verleiher hat mehr Risiko, weil du musst, der Film muss gut laufen, der Film, also du weißt, ne? Ein Produzent, auch jetzt zum Beispiel in einer Pandemiezeit, kann trotzdem einen Film produzieren. Er bekommt Geld, wenn gibt es eine Produktionsforderung. Ein Verleiher kann auch eine Verleihforderung bekommen, aber wenn der Film nicht ins Kino kommt, du weißt, ne? Und dann werden wir die Filme ins Kino bringen, mit, wo ein Kinosaal nur ein Drittel gedeckt sein kann, das wird noch weniger Einnahme. Also für einen Verleih ist natürlich noch komplizierter.
Wir haben über Geld gesprochen, also die Einnahmen, wir haben über Förderung gesprochen. Wie sieht es denn aus mit Preisen für Verleiher? Also im Film- und Kinobereich geht es ja ständig um Preise und Bären oder goldene Lolas.
Also für Festivals, die Festivals geben normalerweise Preise nur an Regisseur oder an Produzent. Zum Beispiel der Lola, der Deutsche Filmpreis, geht nicht an den Regisseur, an den Produzent. Aber was ist unglaublich, das ist absurd, der Produzent kann einen Film einreichen, nur wenn der Film einen Verleih hat und dieser Verleih hat den Film ins Kino gebracht. Und ins Kino muss der Film in einer bestimmten Zahl von Kopien gestartet sein und muss bestimmte Tage in einer Woche gespielt sein. Deswegen, der Verleih hat eine große, große Rolle für den Deutschen Filmpreis, aber der Verleiher wird nie einen Teil von diesem Preis sehen. Und das finde ich auch nicht so korrekt. Ich finde auch nicht so gut, dass der Produzent allein den Preis bekommt, weil im Endeffekt die Regie hat auch eine große Rolle. Und es ist schon passiert, ich kann nicht jetzt den Namen nennen, dass ein Gewinner von einem Deutschen Filmpreis, der Regisseur, die Produktion hat das Geld für ein anderes Projekt benutzt und nicht ein neues Projekt mit dem gleichen Regisseur gemacht. Und das war natürlich enttäuschend für den Regisseur.
Ja, das ist auch nicht unverschämt. Ja. Das heißt, an alle Regisseurinnen und Regisseure, der dringende Appell, macht gute Verträge mit euren Produzentinnen, damit am Schluss... Ja,
ich glaube, es ist schwer zu sagen, weil es ist schwer. Eine Produktion, ich glaube, du musst nur korrekte Produzenten treffen und die natürlich korrekt sind, wie alle, in allen Bereichen des Lebens. Es ist immer so, korrekte Menschen zu treffen. Aber wenn du, an die Preise, es gibt tatsächlich ein paar Festivals, die mittlerweile auch einen Verleiherpreis geben. Bedeutet, wenn ein Film gewinnt, zum Beispiel beim Max-Ophüls-Preis, aber auch in Ludwigshafen, gibt es einen Preis, der ist geteilt zwischen Produzenten, Regisseur und Verleiher. Und das ist ganz gut, weil dieser Preis unterstützt den Film. In dem Moment, wo der Film hat keinen Verleih, ein Verleih kann rechnen, okay, ich bekomme, keine Ahnung, 5.000 oder 10.000 Euro und das kann mir ein bisschen helfen, den Film ins Kino zu bringen. Und ja, das ist seit kurzem diese Situation. Früher waren nur die Preise für Produzenten und Regisseuren oder für andere Kategorien, wie zum Beispiel Kamera und weiter. Also Festivalarbeit ist auf jeden Fall Teil von unserer Arbeit. Früher waren die Festivals nur Teil von der Arbeit von der Produktion oder von der Regisseur oder von der Filmhochschule. Aber wie ich immer sage an alle Regisseure, die mir fragen, es ist wichtig, dass der Film von Anfang in die Hände von einem Verleih ist, weil heutzutage die Festivalstrategie ist Teil von der Verleiharbeit. Mhm. Es ist sehr wichtig, zusammen das zu machen. Wir müssen darüber reden, weil wir müssen zusammen reden, in welche Richtung wollen wir gehen. Weil ein Film kann vielleicht nur in ein Festival laufen, in eine AFS und dann direkt ins Kino, so dass man verbrennt nicht so viele Zuschauer, weil die Festivals verbrennen Zuschauer. Aber von anderer Seite, heutzutage, wo das Kinoleben von einem Film sehr kurz ist, ist vielleicht eine Präsenz bei Festivals nicht unbedingt schlecht, weil du hast eine einfache Mundpropaganda, dass der Film läuft in kleinen Filmen, ich empfehle immer für kleine Filme, laufen in, keine Ahnung, 5 bis 10 Festivals in Deutschland, reden wir von Deutschland jetzt, und es passiert, dass der Film einen Ruf bekommt durch die Presse, durch die Leute, die weiter erzählen, durch die Social Media. Und wenn der Film tatsächlich ins Kino kommt, wir haben schon eine ein bisschen Boden unter die Füße, wo Leute wissen, von welchem Film wir reden, und sie kommen ins Kino, weil die Filme bleiben zu kurz ins Kino. Deswegen, man braucht unbedingt, dass der Titel bekannt wird.
Was mir gerade einfällt, was du ja ganz, ganz oft machst, wenn die Filme ins Kino kommen, sind Kinotourneen, und dass die Regisseurin meist oder auch einige von den Schauspielerinnen und Schauspielern dann dabei sind und als Gäste den Film auch präsentieren. Ne? Das ist dir auch total wichtig.
Ja, ja, es ist für mich vor, dass ich einen Film kaufe oder unter Vertrag nehme. Ich spreche immer mit Regisseur und mit Produzenten. Ich sage immer, seid ihr bereit, den Film zu unterstützen? Weil entweder ich rede mit einem Film mit Meryl Streep, und da, auch wenn Meryl Streep nicht dabei ist, der Film läuft allein. Aber wenn ein Film ist nicht hat Nachwuchsschauspieler, der Regisseur ist nicht bekannt, man braucht eine Strategie, eine gemeinsame Strategie, wo alle den Film unterstützen. Und die Unterstützung von Regisseur oder Schauspieler ist, dass sie dabei in den Kinotours sind, dass sie sind bereit, Filmgespräche zu halten, weil was wichtig und was heute noch ein Kino, eine Arthouse-Kino noch im Leben hat, sind diese Filmgespräche. Ein Kino funktioniert nicht nur, weil der Film läuft, weil die Zuschauer ein Erlebnis haben können, und dieses Erlebnis ist natürlich 1000-mal stärker, wenn sie den Regisseur treffen können oder der Hauptdarsteller oder einen von den Schauspielern. Und das haben wir gesehen, und die Kinobetreiber natürlich sind mehr interessiert, wenn du etwas gibst, wo sie bessere Werbung machen können. Die Presse redet lieber von einem Film, wo sie mit dem Regisseur gesprochen haben oder sie den Regisseur in einem Kinosaal gesehen haben, und sie sagen, ja, der Regisseur hat das und das erzählt, und kann dazu natürlich eine Foto von dem Regisseur vor den Plakaten in ihrem Kino, in ihrem kleinen Dorf und in ihrer kleinen Stadt. Das hat eine andere Kraft, und das ist also Kinotour heute ist echt wichtig. Aber es ist nicht immer einfach. Ich sage dir nur, dass jetzt zum Beispiel meine letzte Probleme, ich habe einen Film, ich werde auch diese Titel nicht sagen, wo die Regisseure und die Hauptdarstellerin sich nicht zusammen, wollen nicht zusammen sprechen. Mhm. Deswegen, ich muss jetzt zwei getrennte Kinotour planen, wo die zwei sich nicht zusammen in den gleichen Kinosaal sich treffen.
Ich erinnere mich sehr gern an Filmgespräche mit Axel, also Axel Ranisch. Viele, nicht alle, viele seiner Filme sind bei dir.
3 auf 4. Genau. Vielleicht schaffe ich eine vierte jetzt zu bekommen.
Genau. Es gibt möglicherweise Neuigkeiten. Und er bringt ja ganz oft dann seine Oma mit. Das heißt, ich hatte selber schon das Vergnügen und die Ehre, ein längeres Filmgespräch in einem Kino zu moderieren mit Oma Ruth und Axel und einem vollen Saal. Und das war fantastisch. Und sind Leute extra nochmal dazugekommen. Die hatten den Film schon gesehen und die sind nach dem Film noch reingekommen, weil sie das Filmgespräch so gerne hören wollten. Und das war einfach total toll. Also das ist klar, es hängt immer von den Leuten ab. Ja, aber
du hast auch ein gutes Beispiel, weil Axel ist eine Schauspieler, es ist ein Bühnenmensch.
Total.
Wenn Axel auf die Bühne ist, das macht Spaß. Und klar, wenn er dabei ist, natürlich die Leute haben doppelt Lust, dabei zu sein. Wo ich muss sagen, ich habe schon mit seinem ersten Film Dicke Mädchen schon Standing Ovation erlebt in einem Saal, wo kein Gast war. Bedeutet, die Zuschauer waren so begeistert, sie haben eine Standing Ovation und Applaus gemacht. Und das habe ich nie in meinem Leben erlebt.
Wow.
Aber es gibt andere Regisseure, die sind wie Axel, aber es sind nicht so viele. Jemand wie zum Beispiel auch Rosa von Praunheim, das war nicht der Zufall, der Dozent von Axel. Aber ja, es gibt einige Regisseure. Ich denke auch Julia von Eis ist sehr kommunikativ. Aber ich habe auch Fälle gehabt, ich erinnere mich an einen tollen Regisseur, der hat auch den First Steps gewonnen mit seinem wunderschönen Film Lamento, Jons Jonsson. Er ist jemand, der ein bisschen als Schwierigkeit total offen auf einer Bühne zu sein. Und da, ich muss sagen, ich schätze sehr die Moderatoren von den verschiedenen Festivals oder Kinobetreiber, dass sie schaffen, trotzdem eine Filmgespräche zu halten. Und ich muss sagen, ich habe das ein bisschen gelernt und bedeutet, oft bin ich dabei, wenn ich merke, dass der Kinobetreiber nicht in der Lage für eine Filmgespräche zu halten ist, dass ich selber die Filmgespräche mache. Auch mit meiner schlechten italienischen Akzent, das ist egal.
Du hast vorhin gesagt, du machst einen Vertrag über eine bestimmte Zeit, also 7 oder 10 Jahre. Was passiert denn danach?
Also danach, du redest mit ich als Verleiher rede mit der rechten Hand. Ich sage, okay, zum Beispiel, ich will gerne den Film weiter in meinem Katalog haben, weil ich sehe in dem Film ein Potenzial oder ich denke, es ist schon der Film bei mir zu haben. Wir haben vorher gesprochen, ich habe 3 Filme von Axel Ranisch und ich will gerne, dass die Filme noch bei mir bleiben, dass zukünftige Filme von ihm auch bei mir bleiben. Ich folge gerne einem Regisseur mit verschiedenen Filmen. Mhm. Auch wenn manchmal ein Regisseur hat einen Film, der ein bisschen schwach gemacht hat. Ich will gerne trotzdem weiter dabei bleiben, weil ich schätze diese Künstler und ich will gerne unterstützen. Es ist sehr wichtig, in alle Kunstbereiche dass diese Arbeit zu machen. Es ist, was eine Plattenfirma mit Musik macht. Dass wenn ein Sänger hat ein zweites Album gemacht, das nicht funktioniert. Die Plattenfirma muss weiter den Künstler unterstützen, weil der Künstler braucht auf jeden Fall ein bisschen eine Zeit vielleicht für nochmal Kreativität zu finden und weiter. Bei mir passiert mit vielen Regisseuren, ich habe zum Beispiel jetzt 3 Filme von dem Regisseur Jonas Rottländer von Fado, sein erfolgreichster Film, aber jetzt haben wir schon den Vertrag unterschrieben mit seinem neuesten Film, der jetzt im Sommer dreht. Das wollte ich sagen, das ist etwas geändert von früher, jetzt immer mehr Verleiher in die Produktion involviert werden, weil natürlich es ist genau, was habe ich gesagt, dass die Festivalstrategie wird wichtiger, alles wird wichtiger, auch dass der Verleiher sagt zum Beispiel an den Produzenten und an den Regisseur, vielleicht statt dieser Schauspieler nimmst du diese andere Schauspieler, weil der andere Schauspieler ist ein bekannterer Name oder funktioniert besser ins Kino und so weiter und so weiter. Also ein Verleiher hat eine größere Rolle und nicht nur zum Schluss, auch weil wenn eine Produktion fordert und sieht, dass der Verleih schon in dem Film involviert ist, hat mehr Lust, Geld zu geben, weil es weiß, dass der Film auf jeden Fall im Kino landet. Ne? Also diese ist die Situation. Aber der Film, nachdem der Vertrag, sagen wir so, die 7 oder 10 Jahre Rechte vorbei sind, kann sein, dass der Produzent sagt, nein, die Zusammenarbeit war nicht so toll, ich will gerne nicht die Rechte verlängern. Und dann, er hat recht, er nimmt den Film zurück und dann ist vorbei. In bestimmten Fällen, ich habe den Film nicht verlängert, kann ich sagen, nur zwei Fälle, weil die Zusammenarbeit war für mich nicht gut, weil, keine Ahnung, in einem Fall war der Regisseur hat hinter die Rücken von dem Verleih Filmvorstellungen gemacht in bestimmte befreundete Kino, ohne uns zu sagen, und natürlich er hat das Geld kassiert und hat uns nicht gesagt. Natürlich hätten wir einen Rechtsanwalt genommen und weiter, aber für weniger Geld wollte ich nicht einfach diesen Stress haben. Es war natürlich eine Vertrauensproblematik. Mhm. Die Vertrauen war weg und ich hatte keine Lust mehr, mit dem Film zusammen zu arbeiten.
Ja. Gehört zum Verleih auch immer oder automatisch noch sowas dazu wie Fernsehauswertung, DVD? Macht man das eher ausnahmsweise dazu oder wie läuft das?
Also natürlich ein Verleih versucht alle Rechte zu bekommen, die frei sind. Mhm. Aber wenn ein Film ist produziert von kleinen Fernsehspielen, von ZDF, Dreisat oder was man will, oder Arte zum Beispiel, klar, die Rechte sind schon weg, weil sie haben die Produktion, sie haben Geld an den Produzenten gegeben, um diesen Film schon von Anfang zu bekommen. Bedeutet, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, leider die Fernsehrechte sind weg. Aber ich behalte die alte Rechte, die andere Rechte. Keine Verleih. Früher waren viele Verleih, die haben nur die Kinorechte genommen. Die haben nur die DVD oder Rechte bekommen. Jetzt geht nicht mehr. Die Zahlen sind so wenig, so niedrig in all diesen Bereichen, dass du kannst als Verleiher ein bisschen Erfolg haben, wenn du alle Aspekte bei dir hast. Aber ich kann dir sagen, ein Beispiel, ich habe vier Filme, wo ich habe nur die Kinorechte. Und das sind die vier Filme von Fellini, La Dolce Vita, 8,5, Die Musikgänger und Julia und die Geister. Warum? Weil diese Filme seit Jahren sind verkauft für Video on Demand, für Fernsehen und für DVD bei bestimmten Vertrieben. Und nun für Kino waren die Rechte frei. Und ich habe gedacht, okay, alle schauen La Dolce Vita, alle kennen La Dolce Vita.
Total.
Braucht man nicht unbedingt ich brauche nicht unbedingt ein DVD, weil die DVD gab es seit Jahren immer. Und aber es ist ein Erlebnis, wieder den Film digitalisiert, restauriert im Kino zu sehen.
Im Kino zu sehen.
Und das
Hammer.
War, muss ich sagen, ein riesiger Erfolg. Und unter uns hat uns meine Firma auch letztes Jahr während der Pandemie unterstützt, weil dank dieser Geld konnten wir auch die schwierige Zeit überleben.
Sehr gut. Dank Fellini. Grazie. Also, das heißt, wir merken uns, wenn wir in den nächsten 10 Jahren ins Kino gehen und La Dolce Vita sehen, dann wissen wir, dass du davon profitierst.
Im Kino.
Genau, im Kino. Im Kino.
Ja, ja.
Ja, ich meine, das ist natürlich, das ist auch, es ist auch schön im Kino. Ja, deswegen machen
Absolut.
Wir das ja alles, ja, weil es einfach toll ist.
Ja.
Wie sieht denn die Zukunft aus? Ich meine, es hat sich ja schon so viel geändert, aber dabei bleibt es ja nicht. Also wie siehst du gerade die Situation? Wo geht's hin? Was bedeutet das für dich? Du hast schon einiges beschrieben.
Es ist komisch, ich bin in dieser Aktivität seit 2000, also als Verleih, meine erste Verleiharbeit war 2006. Ist nicht super viel Zeit, in der Fett, sind 15 Jahre. Aber wenn man denkt in diese 15 Jahre, was ist passiert? Von 35 mm sind wir auf digital DCP. Mhm. Die Video Demand hat sich eine Entwicklung. Vorher war online, konnte so vielleicht einen Film auf YouTube sehen. Jetzt es gibt Netflix, es gibt Amazon Prime, es gibt alles. Die Filme laufen überall und alles endet und natürlich alle haben Angst, dass die Filme jetzt nicht mehr ins Kino laufen werden, aber nur digital. Ich denke immer, dass Kinosaal ist ein Luxus, das wir alle haben wollen. Wir wollen gerne mit Leuten uns treffen. Es ist genau du kannst natürlich alleine einen Teller Nudeln essen zu Hause, oder was ist besser, wäre viel schöner, in ein Restaurant mit ein paar Freunden dahin gehen. Und das ist das Gleiche mit Kino. Du hast Lust, in einem Kinosaal zu sein. Es gibt andere Leute da, die vielleicht du nicht kennst, aber es ist ein Erlebnis, zu sehen, dass wir alle lachen in den richtigen Momenten zusammen. Und dann vielleicht kommt ein Regisseur, du kannst eine Frage stellen, oder jemand stellt eine Frage, die du nicht den Mut hast zu stellen. Und das ist eine emotionelle Sache. Ich erzähle dir eine kurze Geschichte, die hat nichts zu tun mit dem Film von meinem Verleih. Wie du weißt, ich habe auch diese Kino-Klick in Charlottenburg, und das ist passiert. Das gab es einen Film mit Max Riemel, der heißt Kopfplatzen. Ein Film über eine pädophile Geschichte. Sehr hart, sehr schwer. Da war in die Berlinale, und der Verleih hat keinen Wert gegeben an die Kinoauswertung. Der Film ist nicht ins Kino gekommen, ist sofort DVD und Video on Demand. Ich habe in diese Klick gedacht, Max Riemelt ist ein Freund, habe ich gedacht, okay, wir zeigen den Film eine Woche lang und du kommst an die ersten Termine. Natürlich, als er da war, war natürlich die Fan, war normale Publikum. Dann in dieser Woche gab es eine ältere Frau, die war jeden Tag da. Und ich habe gefragt, nach drei Tagen habe ich gefragt, sie schauen immer den gleichen Film. Und sie meint, ja, weil der Film ist so stark, so hart. Und auch wenn er erzählt etwas anderes, ich erkenne in diese Einsamkeit von der Protagonistin meine Einsamkeit als Kind. Und das hat mich so schockiert, diese Geschichte, und hat mich so bewegt. Und da waren in dieser Kinosaal waren viele Mädchen, weil natürlich Max Riemelt ist ein Idol für viele junge Mädchen in Deutschland. Und dann am Ende der Film war natürlich kein Gast. Ich habe mit der Frau nochmal gesprochen, und die Mädchen waren da. Sie haben gesagt, ja, sie wollten nur mit Max Riemelt etwas wissen. Und dann ich habe gefragt, hat euch der Film gefallen? Ja, er ist fantastisch. Und da plötzlich habe ich gesehen, die Frau, die alte Dame mit den jungen Mädchen, sie haben angefangen zu reden, und die junge Dame hat erzählt, warum für sie fantastisch war. Nicht, weil der hübsche Max Riemelt die Hauptrolle gespielt hat, wunderbar gespielt, aber wegen ihrer eigenen Geschichte. Und die Mädchen waren da, sie haben gehört, sie haben ihre Meinung gesagt. Und dann, ich musste mich kümmern von dem ersten Film, eine halbe Stunde, die drei Personen waren noch am Reden. Und das ist schon Erfolg. Es bedeutet, das ist, was ist Kino für mich.
Was für ein Schlusswort. Ich finde, damit hören wir jetzt auf. Das ist so schön, eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ich danke dir für deine Zeit und für die tollen Erzählungen aus dem Kosmos des Verleihgeschäftes im Kino. Wenn danke wir dich und andere nicht hätten, dann hätten wir keine Filme im Kino, und das wäre schrecklich. Also, ihr habt es ein bisschen mitgekriegt, wir sprechen während dieser fürchterlichen Pandemie, das heißt, Kinos sind gerade geschlossen, ihr könnt trotzdem Filme sehen und auch Filme des Verleihs Missing Films. Christos hat es erzählt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Guckt euch die entsprechenden Seiten an, Cinema Lovers, oder geht mal auf die Seite von Missing Films. Wenn euch das interessiert, und ich hoffe, es interessiert euch. Ich danke dir sehr für die tollen Einblicke und verabschiede mich an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören.
Danke dir und danke alle. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Tschüss.